SR3 Saarlandwelle. Region am Mittag.
Morgen wird es ernst in Berlin. Die Abstimmung über das umstrittene Rentenpaket steht an. So wie es jetzt aussieht, gibt es eine Mehrheit für die Koalition, aber nur mit Hilfe der Linken, die gesagt haben, dass sie sich enthalten wollen. In der Union brodelt es immer noch. Einige junge Unionsabgeordnete haben ja schon gesagt, sie wollen dem Paket nicht zustimmen. Wir treten jetzt mal einen Schritt zurück und gucken nicht auf den Streit ums Klein-Klein, sondern auf das, was es braucht, um die Rente für die Zukunft auf sichere Beine zu stellen. Und zwar mit dem Wirtschaftswissenschaftler und Rentenexperten der Uni Trier, Ludwig von Auer. Herr von Auer, reicht das, was die Koalition da vorhat, aus? Was würden Sie sagen?
Oh, da bin ich sehr skeptisch. Also die Reform hat ja mehrere Komponenten. Zum Beispiel wird es jetzt leichter für Arbeitnehmer, welche die Verrentung erreichen, dann länger zu arbeiten. Und das ist schon gut. In Zeiten des Fachkräftemangels haben wir damit mehr Flexibilität für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Dann vielleicht die zweite Neuerung. Die Mütterrente erfasst nun auch die Erziehung von vor 1992 geborenen Kindern in vollem Umfang. Das dritte ist, dass Betriebsrenten und private Alterssicherungen ein wenig attraktiver gestaltet sind. Aber der Kern der Reform, das ist die Festlegung auf ein Mindestrentenniveau von 48%. Ja, das heißt, die durchschnittliche Rente muss mindestens 48% des durchschnittlichen Lohns in Deutschland betragen. Und ob das nachhaltig ist, da habe ich meine Zweifel.
Was glauben Sie, wenn das jetzt in dieser Form kommt, wie lange geht das gut mit der Rente?
Es wird wahrscheinlich nur wenige Jahre gut gehen. Ab 2030 muss jeder Erwerbstätige neben seiner eigenen Familie auch noch 0,75 Rentner mitfinanzieren. Mhm. Zum Vergleich, 1970 musste ein Erwerbstätiger lediglich 0,25 Rentner mitfinanzieren. Und diese Festlegung jetzt auf 48% Rentenniveau, das ist ganz klar eine Umverteilung zwischen den Generationen. Also die jetzt in Rente gehen, bedient sich bei der jetzt arbeitenden Generation und deren Kinder.
Das heißt, für uns, und ich nehme mich mal damit rein mit Ende 30, für uns steigen die Rentenbeiträge irgendwann massiv.
Exakt. Von 100 Euro Erwerbseinkommen zahlen wir gegenwärtig 18,6 Euro an die Rentenkasse. Das wird demnächst 21 Euro sein. Und das Geld wird aber immer noch nicht reichen, um diese 48% Rentenniveau zu finanzieren. Es müssen zusätzliche Staatsschulden gemacht werden, um das zu finanzieren. Und diese Schulden müssen auch irgendwann zurückgezahlt werden, und zwar von den jetzt Erwerbstätigen und ihren Kindern.
Aber irgendwann wird doch der Punkt kommen, wo man die Taschen ausleert und sagt, da ist nichts mehr drin für die Rentner.
Genau, aber dann wird es zu einem ganz großen Konflikt kommen. Und das kann man gut vermeiden, indem man jetzt schon die richtigen Weichenstellungen macht.
Welche wären das? Oder ist es schon zu spät?
Es ist nicht zu spät. Ich würde sagen, mit der Agenda 2010 unter Schröder und Müntefering wurde eine sehr wichtige Weichenstellung verabschiedet. Damals wurde die Realität klar gesehen. Wenn nur wenige Beitragszahler, aber viele Rentner da sind, können die Rentner keine großzügigen Rentenerhöhungen erwarten. Das einleuchtende Argument war damals, es waren ja die heutigen Rentner, die in jungen Jahren zu wenig Beitragszahler in die Welt gesetzt haben, sozusagen. Und dieses Prinzip, die Renten auch von der Anzahl der Beitragszahler abhängig zu machen, wird mit dem neuen Rentenpaket ausgehebelt. Und aus meiner Sicht muss man das wieder rückgängig machen.
Aber dann wäre doch damit die Rente nicht gerettet, oder? Muss man da jetzt nicht vielleicht auch mal ganz groß denken und sagen, wir packen das alles nochmal komplett neu an, anstatt jetzt hier nur an kleinen Stellschrauben zu drehen?
Komplett neu, glaube ich, braucht es nicht. Das ist ein Aspekt, der jetzt ein bisschen untergegangen ist. Es hatte ja einen guten Zweck, dieses Rentenpaket. Das aktuelle Rentenpaket wollte vor allem sicherstellen, dass eine gewisse Grundsicherung für Rentner existiert. Und dieses Ziel unterstütze ich voll und ganz. Nur die Lösung ist nicht geschickt. Da werden jetzt Steuergelder für die Alterssicherung verwendet von allen Rentnern im Grunde, selbst für welche, die es gar nicht benötigen. Eigentlich müssten diese Steuergelder für die Alterssicherung der Rentner genutzt werden und auch dafür nur konzentriert genutzt werden, die besonders niedrige Renten haben. Mhm. Und dann ist das System auch langfristig finanzierbar.
Sagt der Rentenexperte Ludwig von Auer von der Uni Trier. Morgen wird im Bundestag über das Rentenpaket abgestimmt. Noch wird innerhalb der Union darüber diskutiert. erinnern Sie sich noch an Ihre Klassenfahrten? Meist ging es ja gar nicht weit weg, sondern in eins der Schullandheime hier bei uns im Saarland oder kurz hinter der Grenze. Im Saarland gibt es 4 davon, zum Beispiel in Braunshausen oder Obertal. Vielleicht waren Sie ja auch schon mal in einem davon. Wie lange es die aber noch gibt, daran macht der Landesverband der Schullandheime hier im Saarland ein Fragezeichen. Warum, weiß SR3-Reporter René Heintgen. René, warum geht es denn den Schullandheimen bei uns so schlecht?
Ja, da gibt es mehrere Gründe. Also fangen wir mal mit den hohen Investitionskosten an, von denen der Landesverband da spricht. Also für das Schullandheim Biberburg bei Marpingen muss jedes Jahr so ein 5-stelliger Betrag investiert werden. Im Sponshaus in Gersheim gibt es wohl einen Sanierungsbedarf im 6- bis 7-stelligen Bereich. Und in Braunshausen, da spricht der Verband auf SR an, Frage von bis zu 2 Millionen Euro, die da in die Hand genommen werden müssen. Dazu kommen auch noch gestiegene Kosten bei den täglichen Ausgaben. So wie es ja auch in vielen Branchen ist, so trifft es auch hier die Schullandheime hart. Das bezieht sich unter anderem auf die Lohnkosten, aber auch auf die Betriebskosten wie Strom, Wasser. Das wird halt alles teurer.
Aber fahren denn noch weniger Schülerinnen und Schüler hin? Also ist die Zahl der Übernachtungen zurückgegangen?
Das sieht bei den unterschiedlichen Orten auch verschieden aus. In Biberburg gibt es im Schnitt bis zu 7.000 Übernachtungen pro Jahr. Da ist die Zahl so in etwa gleich geblieben. In Obertal gibt es tatsächlich mehr Übernachtungen und auch im Sponshaus sind die Zahlen in den letzten Jahren da leicht gestiegen. In Braunshausen, da liegt die Auslastung aktuell nur bei so 20%, wie es da früher war, ist nicht bekannt. Aber, und das ist ein Problem, die einzelnen Gruppen, die buchen immer weniger Übernachtungen. Das bedeutet auch für die Schullandheime mehr Arbeit, also auch wieder höhere Kosten. Einmal ist der organisatorische Aufwand höher, außerdem müssen ja auch die Zimmer und die Bettwäsche dann öfter gereinigt werden.
Ach was, da gibt's Bettwäsche? Früher musste man die noch selber mitbringen. Was würde aus der schlechten Situation denn raushelfen?
Ja, sie fordern vor allem, dass die Kostenobergrenzen für Klassenfahrten aufgehoben werden. Seit 2016 gibt es im Saarland ja das Gesetz, dass pro Schuljahr und Kind maximal 120 Euro für Klassenfahrten ausgegeben werden dürfen. Der Satz ist bis heute gleich geblieben, während aber alle anderen Kosten in den letzten knapp 10 Jahren ja deutlich gestiegen sind. Das kann auf Dauer nicht funktionieren. Gleichzeitig wird laut dem Verband immer mehr Komfort auch erwartet. Die ganze Problematik hat jetzt schon so weit geführt, dass der Verband auch sagt, dass mindestens 1 der 4 Schullandheime im Saarland im nächsten Jahr vor der Entscheidung steht, schließen oder eben mit großen Verlusten weitermachen. Welcher der 4 Orte da betroffen ist, hat uns der Verband aber noch nicht mitgeteilt.
Den traditionsreichen 4 Schullandheimen im Saarland geht's nicht gut, wie wir hören. Hohe Kosten für Instandhaltung und Personal sind die Gründe. René Heintgen hatte die Infos für uns. Vielen Dank. Beim Folienhersteller Treofan in Neunkirchen könnte bald etwas mehr Ruhe einkehren. Man muss sagen, dieses Jahr war ziemlich turbulent, vor allem die letzten Monate. Die Produktion stand immer mal wieder still, dann mussten Mitarbeitende auf ihr Geld warten. Und schließlich hat das Unternehmen auch noch einen Insolvenzantrag gestellt. Ein Investor wurde gesucht und jetzt offenbar gefunden. Der ist aber nicht für alle Beschäftigten ein Grund zum Jubeln. Sarah Sasu aus der SR Wirtschaftsredaktion hat die Hintergründe dazu. Ja, Sarah, wer hat denn Treofan jetzt übernommen?
Aus der Belegschaft hört man, der neue Eigentümer sei die Tagliff Industries Group aus Dubai, ebenfalls ein Folienproduzent. Die beiden Geschäftsfelder von Treofan Kondensations- und Verpackungsfolie, die sollen nun verkleinert werden, hört man. Das will der neue Investor machen und dafür braucht man dann eben weniger Mitarbeitende. Das bedeutet also Stellenabbau. Von 465 Arbeitsplätzen sollen noch 280 erhalten bleiben, so die Generalbevollmächtigte. Befristete Verträge sollen dann auslaufen und der Rest soll dann sozialverträglich abgebaut werden. Und da soll dann auch eine Transfergesellschaft eingerichtet werden.
Also doch nicht so gute Nachrichten. Das heißt ja dann wieder Arbeitsplätze im Saarland, die verloren gehen. Gab es denn sonst kein Angebot ohne Stellenabbau, also von einem anderen Investor?
Ja, es hatten sich mehrere Interessenten gemeldet. Aber offenbar gab es kein anderes Angebot ohne Stellenabbau. Das hat die Generalbevollmächtigte auch so gesagt. Und dieses Angebot von dieser Tagliff Industries Group sei eben das Beste gewesen.
Und was sagt die Belegschaft zu den neuen Entwicklungen?
Ja, derzeit nichts. Ich habe die nicht erreichen können. Die wollten sich nicht dazu äußern und haben an die Generalbevollmächtigte verwiesen. Die wiederum war dann auch nicht zu erreichen. Ja, bisher war es ja so, dass der indische Verpackungshersteller Jindal die Mehrheit an Treofan besessen hat, hat es 2018 übernommen. Aber Jindal ging es jetzt in der letzten Zeit auch nicht mehr so gut. Im vergangenen Jahr wurden da Produktionsstätten geschlossen, zum Beispiel in den Niederlanden und in den USA. Und dieses Jahr kam dann auch in Neunkirchen Unruhe auf, weil die Geschäftslage eben nicht so gut war. Und da hieß es dann ja, es soll eine Neustrukturierung geben und Stellenabbau. Und dagegen wollte der Betriebsrat dann auch vorgehen, hatte beim Landesarbeitsgericht Beschwerde eingereicht. Die wurde dann aber abgewiesen. Also er ist gescheitert. Das Argument des Betriebsrats war damals, wenn so viele Stellen abgebaut würden, nämlich um die 300, dann sei das Werk nicht überlebensfähig. Ja. Jetzt wird ja doch relativ viel abgebaut, also ein bisschen weniger als die Hälfte der Mitarbeitenden, die da noch verblieben sind. Ist jetzt die Frage, reicht das dann aus, um das Werk wieder wirtschaftlich zu machen, also profitabel aufzustellen?
Der Folienhersteller Triofan in Neunkirchen hat offenbar einen neuen Investor. Wermutstropfen, der will knapp 200 Arbeitsplätze abbauen, haben wir gehört. Danke Sarah Sasu für die Infos. Nächstes Jahr ist ja wieder WM, ja, Fußball-WM, aber noch eine andere. Und ich wette, von der haben Sie oder die meisten von Ihnen noch nichts gehört. Nächstes Jahr findet nämlich die WM der Fliesenleger statt. Und zwar in Shanghai. Und Deutschland ist natürlich dabei mit einer Mannschaft. Und die trainiert schon fleißig mit Kelle und Gummihammer. Und zwar genau hier bei uns im Saarland. Wie so ein Training wohl aussieht, das weiß Laszlo Mucha.
Es wird geschnitten, gehämmert und angepasst. Wer hier mitmachen darf, gehört zur Fliesenleger-Elite, den Besten der Besten. 5 Tage lang trainiert das Nationalteam im Ausbildungszentrum in Saarbrücken. Thomas Jakobs, der hier normalerweise die Azubis schult, ist begeistert.
Die wissen ganz genau, an welchem Punkt sie ansetzen müssen, an welchem Punkt sie schneiden müssen. Die überlegen nicht lange, die haben das geübt, die haben das trainiert. Die sind sehr genau, sehr exakt. Sie laufen ja auch mit den Ohrhörern rum, sie schotten sich etwas von der Welt ab. Das ist alles Trainingsniveau auf allerhöchster Ebene.
Mit Nico Schleicher ist auch ein Saarländer im Team. Der 21-Jährige hatte erst die saarländische Landesmeisterschaft gewonnen und dann bei den deutschen Meisterschaften die Talentscouts auf sich aufmerksam gemacht. Präzises Arbeiten unter hohem Zeitdruck, das ist genau sein Ding.
Natürlich, manchmal hat man mal kurz was, wo man vielleicht einen Denkfehler hat oder mal ein bisschen zu schnell war oder zu hastig, aber ansonsten bin ich schon sehr konzentriert immer dabei.
Die 7 Jungs müssen jeweils ein Waschbecken komplett mit Fliesen verkleiden, dazu noch ein Wandbild der Saarschleife anfertigen. Vor allem die Rundungen sind eine Herausforderung. Andreas Bayer ist der Chef des Nationalteams. Spaltmaße und exakte Schnittkanten prüft er penibel. Bei Fehlern droht Punktabzug. Hier wird unter Wettkampfbedingungen trainiert.
Deutschland nimmt an Weltmeisterschaften seit den 80er Jahren teil. Seitdem waren wir 6-mal Weltmeister, 5-mal Europameister. Das letzte Mal Weltmeister waren wir 2019. Also das ist dann nächstes Jahr 7 Jahre her. Es wird an der Zeit, dass wir mal wieder dran sind.
Die Mitglieder des Nationalteams trainieren jeden Monat eine Woche zusammen. Es geht nicht nur darum, sich selbst zu verbessern, sondern auch, sich für den WM-Kader zu empfehlen, verrät Nico Schleicher.
Ja, also es ist schon immer ein Wettbewerb untereinander. Aber man ist auch sehr kollegial, also abends ist man ganz normal befreundet zusammen, da ist keiner wem böse.
Da wird abends auch mal ein Bier zusammen getrunken.
Im Saarland trainiert die deutsche Nationalmannschaft der Fliesenleger und zwar für die WM nächstes Jahr in Shanghai. Und ich sag mal so, bei mir zu Hause können die auch gerne trainieren, da kann auch das eine oder andere gefliest werden. Also einfach nur melden.